Läuft. Ja.
Ja.
Sehr gut.
Ja. Läuft. So wie wegen dem Film später. Auch da laufen sie.
Ja. Über den Film reden wir später. Aber wir haben auf jeden Fall Filme heute für euch mitgebracht. In dem einen Film wird eben gelaufen, in dem anderen läuft auch ein Clown durchs Kornfeld. Wir haben laufende Kinder, die von zu Hause wegrennen, und wir haben
ja nochmal laufende
ein Kind, was Kinder. Nicht weglaufen kann.
Oder so, ja.
Ja.
Ja. Thematisch also haben wir uns top vorbereitet, haben gesagt, wir nehmen ja nur Filme, in denen es ums Laufen geht.
Genau, genau. Und das ist keine Spezialfolge im klassischen Sinne, dass wir irgendwie die Top-Lauffilme machen, sondern wir sind im Bereich des Horrors. Denn auch im Horrorfilm wird viel gelaufen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, danke.
Danke auch, dass wir uns hier wieder zusammen gruseln. Das ist mein heutiges A.
Das war gut. Das war ein sehr gutes A, muss ich sagen. Und so viel sei gesagt, ich habe sogar heute einen Film, in dem ich mich sogar... Nee, es ist eigentlich zwei Filme, in die ich mich schon sehr gegruselt und geschaudert habe, irgendwie. Ja. Mhm. Also auf die ein oder andere Art und Weise,
möchte ich sagen. Okay, ja, auf zwei sehr unterschiedliche Arten, oder?
Auf zwei sehr unterschiedlichen Arten, genau. Genau.
Weil ich finde, um das vielleicht schon vorwegzunehmen, wir haben heute ganz viele Subgenres vom Horror. Mhm. Also wir haben so ein bisschen Mystery-Horror, wir haben so okkulten, klassische okkultes Zeugs-Horror. Wir haben einen Slasher und wir haben so dystopischen Horror.
Mhm.
Also krass, was wir uns... Erst war ja die Idee mit dem Laufen und dann haben wir gesagt, da suchen wir uns jetzt Filme dazu raus. Ich finde übrigens auch die Idee gut, demnächst Tierliste Filme, in denen gelaufen wird. Filme, in denen Menschen oder Tiere laufen.
Das wären schon aber so auch so einige auf jeden Fall. Aber würde dann auch sowas wie Forrest Gump zählen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja elementar, dass man läuft.
Ja.
Herr der Ringe. Wird auch sehr viel gelaufen.
Mhm.
Chariots of Fire. Geht's ums Laufen?
Mhm.
Und ansonsten. Run, Fatboy, Run mit Simon Pegg. Und Brittany Runs gesehen. A Marathon mit.
Ja.
Ach, wie heißen die? Weiß ich nicht. Die hat bei 22 Jump Street mitgespielt und auch bei Die Heiligen Drei Könige. Ich werde es rausfinden. So, Brittany Runs.
Ich stehe auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wo noch viel gelaufen wird. Gerade.
Aber das werdet ihr dann ja erfahren.
Bis dahin laufen. Haben wir dann eine Top-Tierliste für euch zusammengestellt, auf jeden Fall. Und auch da werden bestimmt die ein oder anderen Horrorfilme drin sein dann. Aber ja, wie gesagt, in Horrorfilmen wird auch sehr, sehr viel gelaufen. Unter anderem in unseren Filmen, die wir heute für euch mitgebracht haben. Vier Stück an der Zahl, vier sehr aktuelle Filme, die wir heute für euch mit im Gepäck haben. Und mit welchen möchten wir anfangen, Fabian? Gehen wir chronologisch runter, so wie wir es aufgeschrieben haben? Ich glaube ja. Das macht es am einfachsten. So,
wir können auch chronologisch nach Veröffentlichungsdatum gehen.
Dann
wissen wir,
weiß ich nicht, wo wir anfangen müssen.
Dann müssen wir mit dem dritten auf unserer Liste anfangen. Weil ich meine, dass der Anfang des Jahres schon in den Kinos lief. Aber ist dein Podcast, ich überlasse dir gern.
Ist unser Podcast.
Ja, aber ich treffe nicht gerne Entscheidungen. Und da du der Vernünftige von uns bist, musst du jetzt die Entscheidung treffen, mit welchem Film wir anfangen.
Wir fangen an mit Bring Her Back.
Sehr schön, ist okay für mich.
Bring Her Back, irgendwie ein sehr heiß erwarteter Film von mir, nachdem ich irgendwie den ersten Trailer gesehen habe und wusste, von wem dieser Film halt ist. Das ist von den Filippo-Brüdern, die unter anderem ja auch Talk to Me gemacht haben. Und auch schon Talk to Me fand ich sehr gut, hat mir wirklich toll gefallen. Und auch damals habe ich, glaube ich, gesagt, das ist ihr Regiefilm gewesen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was die noch machen. Und nun war es schon relativ schnell so weit, dass sie wieder einen neuen Film machen konnten. Bring Her Back. Und sie haben mit Sally Hawkins auch eine relativ prominente Schauspielerin auf jeden Fall für ihren Film gewinnen können und dann noch einige Kinderdarstellerinnen und Darsteller. Billy Parrott, der den Andy spielt, Sora Wong spielt, Piper, die sehbehinderte Stiefschwester von Billy Parrott. Und wir haben noch Jonah Rhys Phillips, der den Oliver spielt. Genau. Und worum geht's in Bring Her Back? Andy und Piper sind Halbgeschwister. Sie leben bei ihrem Vater, Ziehvater, Pflegevater, der leider verunglückt und sie nun halt zu Laura ziehen, die sie sozusagen als Pflegemutter aufnimmt. Laura wollte aber eigentlich nur Piper aufnehmen. Andy darf trotzdem, sag ich mal, zu ihr, wird mehr oder weniger nur geduldet und ist Laura auch ein wenig ein Dorn im Auge. Und Laura hat auch schon ein Pflegekind, den jungen Oliver, bei sich. Und ohne so viel zu sagen, Oliver ist schon ein sehr skurriler Junge und Andy und Piper, wobei Piper ja gar nicht mal, also sie kriegt das gar nicht so mit, aber Andy bekommt sehr, sehr schnell mit, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zu sich geht und es sehr viele merkwürdige Fälle irgendwie gibt und Oliver halt, wie gesagt, auch sehr skurril und merkwürdig irgendwie daherkommt. Ja, so viel dazu. Ja, Fabian.
Ich habe gar nichts groß von dem Film gewusst. Also ja. Ich habe Trailer irgendwie gar nichts gesehen. Mhm. Das Filmplakat ist mir dann relativ schnell irgendwie untergekommen. Und klar, als dann hier klar war oder ich gesehen habe, okay, das ist der von diesen Filippos, die eben Talk to Me gemacht haben, über den wir auch schon gesprochen haben. Und spätestens nachdem du dann gesagt hast, ich glaube, du hast ihn deutlich vor mir gesehen, bei dir ist es schon eine Weile her, dass du den gesehen hast.
Ja, gleich zu, ich sogar noch vor Kinostart in Deutschland meine ich, den gesehen zu haben oder ähnlich. Also den gab es schon vor dem deutschen Kinostart schon tatsächlich bei iTunes US sozusagen und da habe ich mir den dann angeguckt, genau.
Ja, und du hast ja, glaube ich, nicht... Du hast nicht gesagt, wie du ihn fandest, glaube ich. Oder nee. Ich mein, irgendwie hast du es formuliert, hast du gesagt, es war ein Brett oder irgendwie, du hast ihn jetzt gesehen, bin mal gespannt, was wir dazu sagen. Und es war ein bisschen kryptisch, fand dann jetzt gut, fand dann nicht gut, schauen wir mal. Und genau, dann habe ich ihn mir letzte Woche angeguckt und muss dazu sagen, so am Anfang dachte ich mir erstmal, ich gucke irgendwie einen falschen Film oder was gucke ich hier an? Weil der Film eröffnet ja mit so einer Found-Footage-Szene, würde ich es jetzt einfach mal nennen, mit so sehr merkwürdigen Szenen und was auch nie wirklich nicht erklärt wird, wäre vielleicht falsch formuliert, aber was nie wirklich auserzählt wird. Das macht der Film grundsätzlich, finde ich, relativ gut, dass er vieles nicht unbedingt auserzählt, sondern so dieses Show-Don't-Tell. Also vieles wird einfach, wenn man aufpasst und den Film aufmerksam anguckt, wird einem einiges klar, was eben nicht auf der Tonebene hundertprozentig erklärt wird. Und genau, dann wusste ich erstmal lange nicht bei dem Film, wo ich dran bin, auch nachdem wir dann quasi in der Opening sind und ja, der Vater der beiden verstirbt und ne, dann kommt eben dieses, sie werden umgesiedelt, hört sich so böse an, sie werden dann quasi zu dieser Pflegemutter gebracht und müssen sich da einleben. Und dann beginnt es langsam da ein bisschen komisch zu werden. Ich mochte die Dynamik Zum einen zwischen den beiden Geschwistern, aber auch zwischen der Pflegemutter und den Kindern. Hat ja mit beiden eine sehr unterschiedliche Dynamik.
Auf jeden Fall.
Aber auch so dieser Olli, der dann ja schon sehr merkwürdig und mysteriös erstmal ist. Und man blickt erstmal überhaupt nicht, was da los ist. Ich finde trotzdem, dass relativ früh so die ersten Brotkrumen ausgelegt wurden, dass man sich dann am Schluss darauf hinarbeiten konnte, okay, was ist das Endgame? Worauf werde ich hier vorbereitet und was soll hier passieren? Das fand ich ein bisschen schade. War mir vielleicht auch ein bisschen zu viel Foreshadowing am Anfang. Also ich kann es gar nicht mehr hundertprozentig benennen, aber es sind so ein paar Dialoge und auch so Thema ausgestopfter Hund und sowas, wo ich dann mir relativ schnell gedacht habe, okay, der Film geht wohl in die Richtung. In die Richtung ging er dann am Schluss auch, fand ich so ein bisschen schade. Klar, die Details und was jetzt wirklich alles mit reinspielt und was da passiert, das nicht unbedingt, aber er war mir nicht subtil genug. Trotzdem alle Filmszenen, die brutal unangenehm sind. Also ich glaube, das sind so, also die eine Szene, über die jeder redet, ist halt so, ne, wenn etwas gegessen wird.
Ja, ja.
Es gibt eigentlich drei Szenen, in denen was gegessen werden. Alle drei sind unangenehm anzugucken, sagt was mal so. Und auch so dieser eine Schlag ins Gesicht. Fand ich auch ein bisschen unangenehm.
Ja.
Dann ging es mir am Ende aber trotzdem irgendwie ein bisschen zu schnell. Also der Film beschäftigt sich ja viel so mit Gaslighting und sie spielt diese Kinder irgendwie gegeneinander aus und will eben die Tochter für sich gewinnen und den Sohn so ein bisschen auch für unmündig erklären, weil er kündigt ja an, hey, in 3 Wochen, 4 Wochen werde ich 18, dann sind wir hier schon wieder weg, weil dann habe ich das Sorgerecht für meine Schwester und dann hauen wir ab und das ist ihr ja ein Dorn im Auge, weshalb sie dann eben auch probiert, ihn zu manipulieren, die beiden gegeneinander auszuspielen. Das fand ich alles gut, das hat mir alles gut gefallen. Gegen Ende wird es dann für mich irgendwie so ein bisschen, ja, nicht willkürlich, aber es war mir am Ende alles ein bisschen zu schnell und zu undurchdacht. Also wenn es dann, wie soll ich das formulieren? Also wenn der Sohn dann beispielsweise, ich habe den Namen sicher da nicht, Andy, genau, wenn Andy dann quasi meint, etwas herausgefunden zu haben und dann mit Begleitung wieder zurückkommt, das fand ich alles ein bisschen sehr schnell.
Das stimmt.
Und auch ein bisschen, ja, da hätte ich mir einfach mehr gewünscht, da hätte ich dem Film mehr Laufzeit gewünscht. Vielleicht hätte ich mir auch gewünscht, dass der Film am Anfang ein bisschen schneller in die Pötte gekommen wäre. Klar, das ist alles wichtig, was wir da sehen und trägt alles dazu bei, dass die beiden so sind, wie sie sind. Vielleicht hätte ich auch mit ein paar Albträumen weniger auskommen können, weil auch die ja relativ schnell als Albträume erkennbar sind und deshalb, ne, war es dann für mich immer so, okay, ja, jetzt bring doch den Plot bitte wieder ein bisschen voran, indem er jetzt aufwacht und wir uns der Handlung widmen können. Trotzdem ist es ein Film, der, glaube ich, mit relativ geringem Budget irgendwie auskommt und das Beste draus macht. Ich finde, die Effekte sehen super eklig aus. Das ist durchaus positiv. Also diese 3S-Szenen vor allem, die ich jetzt mal genannt habe, aber auch später so, der Gore ist schon stark gemacht und gut gemacht und man rätselt halt trotzdem die ganze Zeit so ein bisschen mit, was sind die genauen Stellschrauben, an denen hier gedreht wird. Das Große und Ganze, was später dabei rauskommen soll, ist vielleicht nicht so das Mysterium, aber der Weg ist das Ziel. Also was muss jetzt hier alles passieren? Was ist dieses Kind? Was hat es damit auf sich? Was ist dieser Nebenplot, den Andy quasi gerade noch aufgreift und was ist eigentlich das Schicksal von den ganzen Leuten und wie geht das Ganze hier aus? Und was hat es mit diesem komischen Found-Footage-Video am Anfang auf sich? Alles wird beantwortet. Und das war dann eher so das, woran ich mich entlang gehangelt habe. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass er gruselig war. Fandest du ihn gruselig?
Nee, so richtig gruselig nicht. Also, aber das wäre so der Film, den ich auch anfangs gemeint habe. Also er ist halt wahnsinnig unangenehm irgendwie einfach und löst halt was anderes in mir aus. Also was jetzt nicht Grusel ist, aber es ist so trotzdem so dieses Gefühl, was eigentlich einen nur so ein Horrorfilm irgendwie geben kann oder so ein richtig harter Thriller, so ne? Sowas löst dieser Film dann irgendwie in mir aus. Und das mochte ich halt total, ne? Also ich war wirklich gefesselt, ich war immer gespannt und fand das auch sehr interessant, wie der Film aufgebaut war. Ich gebe dir recht, der braucht ein bisschen. Ich finde das aber so, wie er es macht, genau richtig, weil er ja dann doch in dieses Mensch, also in dieses menschliche, in diesen menschlichen Horror einfach geht, so, ne? Diese Manipulation halt eben von Laura, ne? Sie spielt ja Andy komplett kaputt eigentlich, so, ne? Auch, also ich will gar nicht alles irgendwie verraten, aber es gibt ja so Momente, wo sie ihm dann das Bettnässen dann unterstellt, also, ne? Also, ihn so ein bisschen dieses Schamgefühl dann halt auch hervorholt, auch dann bei der Beerdigung des Vaters diese unangenehmen Sachen und all sowas. Ist ja wirklich psychischer Terror, was sie mit Andy dann auch teilweise macht. So. Und das ist so, das holt mich dann ja natürlich nochmal auf einer anderen Ebene ab, als wenn dann so ein Jumpscare passiert. So. Und gleichzeitig hast du dann halt eben auch noch Oliver, der dann ja auch noch seine ganz eigene Geschichte hat. Und immer wieder so, du hast es ja gesagt, diese Brotkrumen werden gestreut oder sie legen irgendwie Weichen. Und ich weiß gar nicht, also ich glaube schon, dass das so auch Absicht war, dass wir das auch nachher zum Ende auch alles richtig gut begreifen konnten. So, ich fand das so, wie sie es gemacht haben, nämlich sehr, sehr gut. Und es hat mir immer wieder, also ich gebe dir recht, dass ich auch relativ schnell auf die Lösung gekommen bin. So, also ich sag mal, letztlich nimmt der Titel ja auch irgendwie was so vielleicht vorweg.
Ja.
Da kommt man, wenn man den Film guckt, halt dann auch relativ schnell dann irgendwie drauf, fand ich. Und ne, so auch, keine Ahnung, es sind ja so auch Kleinigkeiten so, ne? Ja, rote Locken so ungefähr oder irgendwie sowas hat sie doch gesagt so. Und all sowas. Und dann denkst du, hä, passt doch gar nicht. Und okay. Und vieles geht dann halt so zum Ende zusammen. Und ich mochte das dann ganz gerne. Und es wurde dann ja noch mal doch Ticken anders so, ne? Und für mich hat das richtig, richtig gut alles ineinander gegriffen. Dadurch, dass das jetzt schon ein bisschen wieder her ist, weiß ich gar nicht. Ich habe ihm, glaube ich, 4,5 Sterne von 5 gegeben. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, warum dieser halbe Stern fehlt. Irgendwas hat mich tatsächlich gestört. Ich kann es aber nicht mehr so hundertprozentig sagen, was. Oder es hat einfach was gefehlt, so. Aber ich fand es halt trotzdem, also ich finde es ein Brett, so wie ich es gesagt habe, so. Ich finde den wirklich für den zweiten Film, den sie machen, sozusagen, finde ich wahnsinnig krass, was sie mir da für einen Film präsentiert haben. Und das sind so eine Filme, so die möchte ich sehen. So, die sind lösen was in mir aus. Sowohl diese menschliche Komponente, als auch dann diesen Ekelfaktor oder diesen Schock, Faktor dann, der dann ja auch trotzdem noch mit dabei ist. Das haben sie mit Talk to Me schon auch angefangen zu machen und auch sehr gut gemacht. Da waren ja auch richtig krasse Sachen teilweise mit drin und auch diese menschliche Komponente war ja auch viel mit drin, weil auch dort haben wir ja mit Verlust und Trauer ja auch mit, also sogar noch krasser, weiß ich gar nicht, ob noch krasser, aber halt auch so diese Thematiken drin und das haben sie hier für mich ein bisschen nochmal besser und klarer alles herausgespielt so. Und ich fand die Schauspieler auch super, so, ne? Also das, die dafür, dass man die auch außer Sally Hawkins jetzt alle irgendwie nicht kennt oder so, ist das schon auch sehr beeindruckend gewesen, ja. Ja.
Vor allem muss man halt auch sagen, also ich kenne Sally Hawkins hauptsächlich hier aus Shape of Water und aus den ersten beiden Paddington-Filmen. Und ja, da ist halt deutlich an, also in Paddington 1 und 2 wird niemand von ihr gegaslightet und
nein.
Holt sie keine okkulten Rituale irgendwie, vielleicht im Hintergrund, vielleicht ist das irgendwie so ein Zeichen, vielleicht hat sie Paddington zum Leben erweckt, wer weiß das so genau.
Wer weiß das?
Aber deshalb war es halt auch dann so, finde ich halt immer gut, wenn man dann solche Schauspieler, Schauspielerinnen nimmt und so mit den bekannten Rollenklischees vielleicht ein bisschen bricht. Ich meine, ich bin jetzt in ihrer Vita nicht tief drin, die hat bestimmt auch andere Dinge gemacht, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber das sind so die ersten Filme, die ich mit ihr in Verbindung gebracht habe. Und dann ist es halt umso stärkerer Bruch mit der Erwartung, wenn man sie halt in so eine Rolle steckt. Und das war, glaube ich, das, was mir auch so am meisten gefallen hat, weil ja, diese Manipulation und man fühlt ja mit beiden Kindern so mit, weil sie sind beide hilflos und können nichts dagegen machen. Ja, Andy, dem halt alles in die Schuhe geschoben wird, und Piper, die durch ihre Sehbehinderung halt ja auch nicht weiß, dass sie gerade am laufenden Band verarscht wird. Finde ich übrigens auch gut, dass das nicht nur, also dass das nicht nur so ist, sondern es hat ja auch einen Sinn in diesem Plot, ne, dass sie diese Sehbehinderung hat, hat die Schauspielerin ja auch wirklich. Und dass man das halt eben benutzt, um zum einen halt zeigt, ne, wie ausgeliefert sie in manchen Situationen ist und wie sie sich auf der anderen Seite aber zu helfen weiß und dann eben doch zurechtkommt.
Ja, und also da gebe ich dir recht. Ich glaube, wenn ich mal irgendwie auch was gehört habe oder so, dass man dann sagt, so ja, man hätte ja auch, also der Film würde ja halt nicht funktionieren, wenn sie sehen könnte, so ungefähr. Mhm. Ne? Also das glaube ich schon, weil es war jetzt auch wirklich elementarer Bestandteil einfach, weil dann hätte sie sich halt auch nicht manipulieren lassen können, so in vielen Situationen einfach. Ne? Also das gehört ja auch dann einfach mit dazu und ne, auch Vertrauensverhältnis zu ihrem Bruder und dann irgendwie zu Laura und wem vertraut man mehr und sowas. Das sind ja alles so Dinge, die der Film hier auch wirklich gut dann auch anspricht und mit einbaut in den Film und ins Drehbuch. Und ja, genau, Bring Her Back. Ja, von mir eine klare Empfehlung. So, ich fand den wirklich stark und vielleicht läuft er noch im Kino aktuell. Ich weiß es gar nicht so hundertprozentig, in dem einen oder anderen bestimmt. Aber wenn nicht, wird er jetzt zeitnah definitiv ja auch im Streaming-Dienst erscheinen. In den deutschen jedenfalls auch dann, genau.
Und ich sag mal so, ohne ihn gesehen zu haben, also wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich mir im Kino jetzt Bring Her Back oder Conjuring 4 angucke, dann wahrscheinlich schon eher Bring Her Back. Weil es halt einfach ein bisschen was anderes ist. Ein bisschen außerhalb der 0815-Filme, die man so oder so zuhauf kriegt.
Das denke ich auch. Als Conjuring 4 nämlich auch anlief, bin ich ins Kino gegangen und habe nicht Conjuring 4 geguckt, sondern Weapons geguckt, den nächsten Film. Da lief der ja dann schon eine Zeit lang. Aber wirklich, es sind wirklich wahnsinnig viele Menschen in Conjuring 4 gegangen. Und auch bei mir in meinem Freundeskreis, die haben gesagt so, wollen wir ins Kino Conjuring 4 gucken, die sonst ein Jahr schon nicht im Kino waren oder noch länger so. Ne? Das ist so, dieser Film, der hält sich irgendwie sehr wacker so in dieser so Mainstream-Horror-Blase einfach. Und ich glaube, der kommt auch wieder aktuell ganz gut weg.
Ich werde mir wahrscheinlich auch noch angucken. Ich hatte jetzt keinen Bock, in dem ganzen Hype ins Kino zu gehen, da bin ich ehrlich, weil gerade bei Horror und dann noch bei so Mainstream-Horror ist es, glaube ich, im Kino schon, wenn die Bude voll ist, nicht gerade angenehm irgendwie, weil ich weiß gar nicht, warum. Ich muss auch sagen, den Dreier fand ich ja schon nicht mehr so pralle. Da sind sie ja irgendwie auch von diesem Übernatürlichen, meine ich, so ein bisschen weggegangen. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig.
Gar nicht im Kopf mehr.
Der Vollständigkeit halber werde ich ihn angucken, weil ist ja diesmal wirklich der letzte.
Ja.
Ich habe irgendwie auf TikTok schon die letzte Szene gesehen.
Okay.
Das ist ja dann so, also es gibt am Schluss eine Hochzeit und da kommen dann ganz viele Leute aus den ersten Filmen und sind Gäste auf dieser Hochzeit. Das finde ich so random. So Leute, die ich auch im Leben nie erkannt hätte. Die Familie aus dem ersten Teil ist dann halt, die Überlebenden sind dann halt erwachsen und sind auf dieser Hochzeit. Und das, ich finde, das passt überhaupt nicht zu diesem, ja, wobei, vielleicht passt es doch. Weil irgendwie ist ja schon diese Beziehung von Ed und Lorraine immer so ein bisschen im Vordergrund. Und die probieren ja auch so ein bisschen wholesome zu sein, diese Filme, auf ihre eigene Art und Weise. Und das war dann anscheinend so, ich glaube, James Wan ist dann auch zu sehen auf dieser Hochzeit und da wird das Ganze, dann kommt dann irgendwie Full Circle oder so. Ich weiß nicht, ob es im Gesamtkontext vom Film nicht vielleicht ein bisschen albern wirkt, aber wir haben noch nicht gesehen, deshalb kann ich mir noch kein Urteil darüber bilden.
Ist ja fast wie auf der Beerdigung von Iron Man, wo alle zusammenkommen.
So ungefähr, genau.
Ja, interessant. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall, ihr werdet es erfahren in einer der nächsten Episoden irgendwann.
Ja, ganz bestimmt.
Ja. Auf jeden Fall war ich bei Weapons und da war nur noch ein Pärchen drin und sie hat sich auch gleich im Vorfeld entschuldigt bei mir. Sie musste hier mit reingehen und sie ist sehr schreckhaft. Ich sage, ist in Ordnung. Ich kann damit umgehen. Ja, und es ging. Also so schreckhaft war sie gar nicht. Aber der Film ist, also ja, der hat vielleicht hier und da ein paar Szenen so, aber insgesamt ist er ja doch anders. Vielleicht sogar. Ja. Magst du uns erzählen, was in Weapons so los ist?
Aber selbstverständlich. Das ist der neue Film von Zach Greger, der zuletzt Barbarian gemacht hat.
Ja, ja.
Den wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hatten.
Ja.
Und worum geht's? Wir befinden sich in einer, ich würde sagen, klassische Suburbs. Und eines Morgens muss die Lehrerin Justine, die gespielte von Julia Garner, feststellen: Moment, in meiner Klasse ist nur noch ein Kind. Wo sind denn alle anderen? Und dann kommt raus, aus irgendeinem Grund sind alle Kinder dieser Klasse in der Nacht zuvor um Punkt 2.17 Uhr in der Nacht aufgestanden, haben das Haus verlassen und sind weggerannt. Kein Mensch weiß wieso, kein Mensch weiß wohin und alle fragen sich natürlich, was ist jetzt los? Da gibt es dann verschiedene Überwachungskameras, die das Ganze festgehalten haben. Die Kinder laufen alle auch im gleicher Art und Weise weg, haben die Hände ausgestreckt und also zur Seite weggestreckt und rennen dann einfach von zu Hause weg. Und die Polizei ist ratlos, probiert jetzt natürlich den einzigen zurückgebliebenen Alex, also er ist das einzige Kind, das nicht weggerannt ist, zu fragen, ja, war das irgendwie eine geheime Absprache oder gibt es irgendeinen Film, irgendwas, was gerade in Social Media rumgeht, was die Kinder alle nachahmen, aber er behauptet standhaft, er hat keine Ahnung, worum es geht. Und ja, er ist das einzige Kind seiner Klasse, wird in eine andere Klasse versetzt. Gleichzeitig machen auch alle der Lehrerin, eben, also Justine, Vorwürfe, dass sie ja damit irgendwas zu tun haben muss mit dem Verschwinden. Auch sie beteuert, nichts getan zu haben. Muss ich gleichzeitig noch mit BD Wong umschlagen. Er ist quasi der Schulleiter, der natürlich auch jetzt stark unter Druck ist, weil die ganze Klasse ist weg. Und wir haben noch Josh Brolin. Er spielt den Vater von einem der verschwundenen Kinder, der unter anderem auch Justine dafür verantwortlich macht, dass sie alle verschwunden sind und mit ihr aneinander gerät. Und wir haben noch Alden Ehrenreich, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Er spielt einen Polizisten und den Ex von Justine, der auch probiert, das Ganze wieder aufzulösen und dahinter zu kommen, was denn eigentlich los ist. Ja, anders als bei Bring Her Back hatte ich hier zu keinem Zeitpunkt das Gefühl zu wissen, was hier los ist.
Ja.
Also ich sag mal, ne, bis der Film ist ja auch in Kapitel unterteilt.
Episoden, genau.
Also bis zu der einen Episode, wo dann eben aufgeklärt wird. Ich hatte keine Ahnung. Und das fand ich super. Also der Film hätte für mich in jede Richtung gehen können. Wir haben ja auch immer, ich will jetzt nicht sagen, ähnlich wie in dem Tarantino, weil auch der hat Episodenfilme nicht erfunden. Aber mit jeder Episode wechselt auch immer so ein bisschen die Perspektive. Mal haben wir eben Justine in ihrer Perspektive, mal haben wir Archer, also das ist Josh Brolin, mal Paul. Alden Ehrenreich. Wir haben auch noch einen Junkie, dessen Perspektive wir mal haben. Und wie das eben so ist in diesen Episodenfilmen, diese Episoden überschneiden sich dann immer und springen mal ein bisschen der Zeit hin und her, anachronistisch erzählt. Und so ist man eigentlich die ganze Zeit am Grübeln, was los ist, stellt seine Theorien auf. Und aber keine dieser Theorien ergibt dann irgendwie Sinn. Und man fragt sich, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist hier los? Und das fand ich super. Weil natürlich ist so diese Grundprämisse, alle Kinder sind weg. Das ist so eigentlich eine relativ einfache Prämisse, aber wenn man dann mal wirklich so drüber nachdenkt, ja, Moment, aber warum sind die denn jetzt überhaupt alle weg? Und ich muss sagen, was mich nicht abgeholt hat, war Justine als Protagonistin. Sie ist so ein bisschen blass geblieben, genauso Paul, der Polizist, ist auch so, hat mich nicht wirklich interessiert. Umso mehr mochte ich eigentlich Josh Brolin. Also sein Charakter war so für mich der Insert, wo ich dachte, ja, ich glaube, er ist so der Einzige, der das Ganze aufdecken kann. Er hat auch einmal so diese Szene, als er auch nachts einen Albtraum hat und dann wacht er aus dem Albtraum auf und dann einfach nur so what the fuck? Und das habe ich sehr gefühlt, weil genau das Gleiche habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Weil, ja, also dieses Unvorhersehbare ist da das Elementare der USP des Films. Dazu finde ich, dass der auch ganz gute Comedy hat. Und ja. Das ist halt immer wichtig in einem Horrorfilm, das schafft klar zu trennen. Also es gibt eine Zeit für Comedy und es gibt eine Zeit für Horror. Und selten werden die eigentlich gemischt. Und das finde ich immer ganz gut. Der Junkie zum Beispiel ist halt klassisch Comic Relief. Der hat seine Momente. Paul aber auch so ein bisschen, weil der ist ja auch so trotteliger Polizist. Und dann hast du halt wieder Momente, wenn wir quasi das Haus, in dem Alex wohnt, ist komplett zugeklebt. Man kann nicht reingucken. Man weiß über den Jungen im Endeffekt gar nichts. Und deshalb wird er natürlich dann für verschiedene Charaktere interessant und die probieren in das Haus reinzukommen und da reinzugucken. Und jedes Mal, wenn es dann darum ging, die Leute wollen in dieses Haus eindringen, wollen da reingucken, war man halt schon irgendwie gefesselt, weil man ja wusste, ja, irgendwas ist in diesem Haus. Warum ist dieses Haus denn so verbarrikadiert? Irgendwas muss da drin los sein. Und schon die kleinsten Blicke ins Haus waren dann so interessant und so verstörend gleichzeitig, dass man unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Deshalb, also ich habe den richtig gut weggucken können. Ich fand den super. Ich habe mich abgeholt gefühlt. Auch hier, der hat creepy Szenen, definitiv. War jetzt aber auch kein Film, wo ich sagen muss, habe ich mir die Bettdecke über den Kopf ging auch schlecht, ich war im Kino. Aber habe mir irgendwas über die Augen gezogen, weil ich mich die ganze Zeit gegruselt habe. Der hat seine unangenehmen Momente. Es gibt auch mal so eine Szene, als Justine im Auto schläft und sich dann jemand nähert. Und generell hat der Film oft Türen, die aufgehen und dann passiert erstmal gar nichts. Und die sind immer sehr gut. Und das wird dann ja relativ, ja, wobei nicht gegen Ende, aber es wird dann auch ein Charakter eingeführt, die allein durch ihr Auftreten schon sehr mysteriös und merkwürdig wirkt, dass man eigentlich ab der ersten Sekunde weiß, ja, mit der stimmt irgendwas nicht. Aber was stimmt mit ihr nicht? Ja. Und warum gucke ich sie gerade nicht gerne an? Irgendwas in ihr löst Unbehagen in mir aus. Und das fand ich super gemacht. Also ich, ich kann nicht sagen, ich war überrascht, weil der hatte so ein bisschen Vorschusslorbeeren. Da habe ich von vielen Leuten gehört, die irgendwie in der Sneak waren, dass der ganz gut sein soll. Hab gleichzeitig aber auch von Leuten gehört, die ihn in der Sneak gesehen haben, die fanden ihn furchtbar.
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Ja, wirklich?
Ja, ich habe mich schrieb auch jemand an, der den im Kino gesehen hat. Gut, Fabi, du bist noch ein bisschen jünger, alles gut. Also nicht du, sondern der ihn gesehen hat, der Fabi. Okay. Ich glaube, wie alt ist Fabi? Er ist 16 und hat sich den mit seinen Kumpels halt angeguckt. Und da gebe ich ihm, also das gebe ich ihm, wenn du jung bist und noch nicht so viele Horrorfilme geguckt hast, dann glaube ich, kannst du schlecht mit Horror und vielleicht sogar dieser Art des Humors dann umgehen. Ich fand, bis zum bestimmten Punkt hat Gregor diese Humor- und Horror-Level auch sehr gut ausbalanciert. Aber das Ende, sag ich mal, das war mir tatsächlich auch zu drüber. Vom Slapstick-haften irgendwie.
Ja.
Ich will das auch gar nicht vorwegnehmen, aber ich sag mal so, es laufen Kinder.
Es wird gelaufen, ja.
Und das war mir auch ein bisschen zu drüber, was denn da passiert. Dann wurde es ja dann auch tatsächlich noch mal ein bisschen ernster so. Wir haben ja auch eine kleine Off-Stimme so und die dann ja auch noch mal ein bisschen was weiter erzählt, was dann noch so alles passiert. Dann es war auch gut, aber so dieses einmal so doll, dieses Ausreißen aus diesem Humorlevel, also nochmal diesen Dreher, also diesen Humorlevel-Dreher nochmal höher zu drehen, das hat mir tatsächlich auch nicht gefallen.
Okay.
Aber ich konnte das insgesamt, glaube ich, ganz gut einordnen, weil ich den Humor doch relativ gut auch immer on point fand. Also weil es dann auch sehr subtil manchmal waren, so einfach nur so dumme Sprüche auch oder auch so, was Justine und Paul sich dann da manchmal so gegen am Kopf gehauen haben oder so, das war ja dann auch witzig so und das habe ich gefühlt so dann auch so in dieser Situation, ne? Also die bringen ja auch alle ihr Paket mit so und das erschließt sich dann ja auch teilweise erst wiederum in den ganzen Episoden so, ne, dass Justine halt ja auch sich in den Alkoholismus dann sozusagen zurückzieht. So, Paul ist irgendwie sehr hin und her gerissen, er weiß gar nicht so richtig, was er in seinem Leben machen will, ne? Und Archer ist halt davon so versessen, seinen Sohn irgendwie wiederzufinden, der dann auch ja einfach ganz, ganz viel vergisst, ob das nun die Farbe da dieser Tür ist oder was weiß ich so, ne? Das sind so viele Sachen, die dann auch trotzdem ja in diesen Situationen ja auch einen gewissen Humorfaktor irgendwie entfalten. Und das hat da immer ganz gut geklappt. Ich glaube, ich kann das, also wenn ich die Figuren, welche ich so am interessantesten fand, dann muss ich auch sagen, dann war es, glaube ich, auch eher Archer oder also Josh Brolins Figur so. Ich hatte in den Trivias das halt oder auch irgendwo gehört hatte ich, da sollte ja Pedro Pascal ursprünglich für oder wurde sogar gecastet und ich denke mir so, gut, dass er es nicht gemacht hat, weil Josh Brolin passt da komplett irgendwie. Also er ist so dieser brummlige Typ so und den kaufe ich das auch nochmal mehr ab als ein Pedro Pascal, den ich jetzt auch sowieso viel zu oft schon inzwischen gesehen habe, gefühlt.
Ja. Ich bin noch nicht übersättigt von ihm. Also es ist noch nicht so, dass ich sage, also wie bei Chris Pratt irgendwie, ich kann den Typ nicht, gut, bei Chris Pratt hat es mittlerweile auch echt andere Gründe, der wird mit sich das Auge gedrückt oder sowas, ist bei Pedro Pascal irgendwie gar nicht so. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass die Rolle dann vielleicht ein bisschen anders geschrieben wäre, weil ich kann ihn mir auch nicht so in dieser stoischen und Hau-drauf-Art irgendwie vorstellen, wie es hier Josh Brolin halt macht. Auf der anderen Seite ist Joel aus Last of Us ja auch anfangs ähnlich wie es hier vielleicht Josh Brolin. Also ich finde es nur lustig, dass er abgesagt hat, weil er Fantastic Four gedreht hat. Und aber Julia Garner hat ja auch also die hat ja auch in beiden Filmen, die hat es ja auch geschafft. Gut, deren Rolle in Fantastic Four war ein bisschen kleiner, die war der Silver Surfer, als jetzt hier Pedro Pascal als Mr. Fantastic, aber finde ich einen witzigen Funfact. Aber ich meine, ich kann das nachvollziehen, jetzt wo du es gesagt hast, wir haben ja so im Endkampf, würde ich es mal behaupten, zwei so Szenen, wo dann schon ein bisschen mit dem gebrochen wird, was ich gesagt habe, dass es immer klar getrennt wird. Das ist zum einen die Verfolgungsjagd, würde ich es jetzt mal nennen. Und dann haben wir auch noch diesen Junkie, der immer wieder aufsteht und gegen Josh Brolin kämpft.
Ja.
Ja. Ich fand beides tatsächlich sehr lustig. Ich kann es für mich dann eigentlich immer ganz gut differenzieren, ob wir jetzt hier irgendwie so eine Situationskomik drin haben, irgendwie so eine physische Komödie, die aber nur für den die nur auf uns als Zuschauer quasi gerade lustig wirkt und auf die Figuren, die in der Situation sind, ist das ja, für die ist das ja gerade nicht witzig. Also der Typ wird immer wieder, dieser Typ, den er umbringen will, steht immer wieder auf und greift ihn an und die Verfolgungsjagd steht ja auch für sich. Ich hätte es viel schlimmer gefunden, wenn die da jetzt angefangen hätten, One-Liner zu droppen. Weil das ist das, wo ich dann komplett rausgenommen werde. Weil das ist dann halt, also das ist Comedy der Comedy-Willen. Und da bin ich mir bei so Physical-Comedy bin ich da deutlich mehr für zu haben, weil ich das dann für mich trennen kann und sagen kann, okay, das wirkt auf mich gerade lustig, ist aber für die Charaktere nicht lustig. Das ist nicht so wie das MCU-Ding, dass er jetzt dann halt einfach das auch noch auf einer Meta-Ebene meint, zu kommentieren müssen. Das hätte mich dann deutlich mehr rausgenommen. Deshalb kann ich es, jetzt wo du es gesagt hast, auf jeden Fall nachvollziehen, warum manche Leute das dann deutlich mehr gestört hat.
Auf jeden Fall so.
Ja.
Aber ansonsten muss ich auch sagen, fand ich das schon auch richtig, richtig gut. Und wenn ich überlege, so Barbarian, fand ich, der hat ja so in der Mitte so einen harten Bruch gehabt. Aber das hat er jetzt ja hier nicht gemacht. Also er ist ja relativ seiner Linie eigentlich relativ treu geblieben so und das hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, hätte halt Barbarian ja auch so die angefangene Linie durchgezogen, wäre das auch ein geiler Film gewesen irgendwie. Ne, ich wüsste jetzt zwar auch nicht, wie ich es hätte besser machen können oder so oder wollen oder so, aber der hat mir ja auch richtig, richtig gut gefallen. Da war es ja auch so, dass, wie war denn das? Die haben das gleiche Airbnb, glaube ich, gemietet gehabt, ne, und mussten dann da eine Nacht zusammen verbringen oder so, ne?
Ein Typ und eine Frau. Das war der Anfang, genau. Und dann gab es ja irgendwann den Cut zu der Story von Justin
Long. Wo sie im Keller gehen halt, ne? Ja, genau. Und das war halt auch so, ja.
Das war ein deutlich härterer Cut, ja.
Ja, ja, ja.
Wobei
ja.
ich auch sagen muss, da auch da hat irgendwie dieses Comedy-Dings dann für mich gepasst, so von...
Ja, das stimmt.
Wir machen hier irgendwie gerade zwei verschiedene Art und Weisen vom gleichen Film und führen die dann irgendwie zueinander. Aber genau, das war da deutlich, deutlich härter getrennt.
Ja, und durch die Episoden, das, so hast du ja auch schon gesagt, so du wusstest, also ich wusste auch nicht, wo geht's hin. Und durch jede Episode ist man ja ein Stückchen immer irgendwie diesem Rätsel näher gekommen und aber ja auch nie ganz. Und es erschließt sich ja wirklich auch erst tatsächlich halt im letzten, in der letzten Episode, was geht hier jetzt wirklich vor sich. Und das war wirklich gut aufgebaut, das war sehr fesselnd. Man hat ein paar Schockmomente auch drin, die fand ich auch sehr, sehr gut eingesetzt. Und ich, insgesamt war das auch für mich wirklich ein richtig gutes Ding so und habe ich sehr gerne geguckt tatsächlich, ja.
Ja, wobei man hier sagen muss, auch da gab es durchaus Hinweise, die so, aber halt viel
zu viel gestreut werden. Habe ich nicht wahrgenommen, so.
Ich meine, ja, das kann jetzt jeder behaupten, dass das, also, nachdem der Reveal kam, ist es mir so aufgefallen, ach stimmt, das wurde angesprochen, das wurde angesprochen. Ist jetzt nicht so, dass ich, als dann diese Doku lief oder als das Thema Unterricht war, dass ich dann schon wusste, worauf es hinausläuft, aber irgendwie war es mir danach wieder präsent, dass darüber geredet wurde. Und ja, selbst wenn ich in dem Moment gedacht hätte, ja, Moment, kann das vielleicht hier später noch relevant werden, hätte ich trotzdem nicht gewusst, in welche Richtung das Film geht. Das ist dann für mich die richtige Art von Foreshadowing. Das ist halt so, ja, hinterher bist du schlauer, aber auch nicht wirklich. Also das ist mir dann deutlich lieber, als wenn halt von Anfang an ja, mit dem Brecheisen auf dich eingeprügelt wird und
ja.
Ohne jetzt stimmt. hier wieder viel vorwegzunehmen. Wir probieren relativ viel am Plot vorbeizureden, wie ihr merkt, deshalb
ja, man möchte sich das ja auch nicht, man möchte das ja auch nicht so krass irgendwie spoilen und für die Leute, die das jetzt ja wirklich noch nicht gesehen haben, weil ich glaube schon, sowohl bei Bring Her Back als auch jetzt bei Weapons kann man sich das Seherlebnis vielleicht vermiesen, wenn man zu viel weiß. Einfach. So.
Ja. Anders als bei
Ja, beim Clown in a Cornfield, da, ja, wobei, da könnte man sich das dann vielleicht auch ein bisschen verderben, aber ich finde, das Ende ist dann doch auch irgendwo sehr on the nose und man hat schon eine sehr große Vermutung, wer vielleicht unter diesen Clowns Masken zu sehen ist. Ja, genau. Wir haben Clown in a Cornfield noch gesehen. Ein Film von Eli Craig, der unter anderem ja auch einen sehr guten Film gemacht hat mit Ted and Dale versus Evil.
Tucker.
Nicht Ted. Tucker. Entschuldigung. Natürlich. Und er hat zusammen mit Carter Blanchett das Drehbuch geschrieben, basierend auf einem Buch, dem gleichnamigen Buch, glaube ich, Clown in a Cornfield, der auch noch ein paar weitere Fortsetzungen inzwischen nach sich gezogen hat. Genau. Wir haben im Cast Katie Douglas, sie spielt die Quinn Maybrook. Wir haben ihren Vater Aaron Abrams als Dr. Glenn Maybrook und Carson McCormack als Cole Hill. Kevin Durant wahrscheinlich mit Will Sesso zusammen die beiden größten Namen im Cast. Kevin Durant spielt den Vater von Cole Hill, den Arthur Hill, und Will Sesso ist der Sheriff der kleinen Stadt. Und Quinn zieht mit ihrem Vater eben in diese kleine Stadt Kettle Springs und kommt dort erstmal so ein bisschen an. Es ist ein wenig hinterweltlich, ja, so heißt es, glaube ich.
Hinterweltlich, ja.
Hinterweltlich, ja. ne, wenig Handynetz, so der Kabelmensch braucht ewig, um da überhaupt irgendwie Internet reinzubringen. Und naja, so ein junges Mädchen, was jetzt irgendwie in ihren Abschlussklasse ist, für die ist es halt dann irgendwie alles scheiße, dieser ganze Umzug, neue Schule. Und gleich am ersten Tag muss sie auch noch nachsitzen mit der örtlichen Clique, die so ein bisschen negativ im Stadtbild einfach auffällt. Und das Ganze kurz bevor der Jahrestag dieser Maisfabrik und der Gründung irgendwie begann wird. Kohlhills Familie ist nämlich, wie sagen sie, mit Gründungsfamilie dieser Stadt. Mhm. Und sie haben diese Maisfabrik irgendwie dort gemacht und sind mehr oder weniger so die Mr. Burns von Kettle Springs. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll. Was sind sie? Die sind die...
Die Oligarchen.
Die Oligarchen der Kleinstadt, ja. Und sie haben ein Maskottchen dieser Maisfabrik, nämlich Frando den Clown. Und Frando ist allgegenwärtig in dieser Stadt. Eben auch auf diesen Jubiläumsfeierlichkeiten wird er gehuldigt und alles dreht sich um eben Frando. Aber die Jugendlichen machen halt ihre Späße. Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal, in dem sie YouTube-Videos machen, in dem Frando als Killer-Clown auftritt. Und ja, irgendwie scheint es, dass dieser Killer-Clown auf einmal Wirklichkeit wird. Und einer nach dem anderen, dieser Teenager, geht halt in den Visier dieses Killer-Clowns, beziehungsweise in die Visiere der Killer-Klaune, denn es bleibt nicht nur bei einem. Ich habe den mir vorhin auch angeguckt, du hast den ja auch vorhin geguckt. Ja. Ich fand den erstmal recht unterhaltsam, um das mal so zu sagen. Mhm. Mochte diese jugendliche Gruppe da. Ich fand auch grundsätzlich die Motivation dann letztlich auch vollkommen in Ordnung. Weil man hat irgendwie so einen Generationenkonflikt, der dann sich so durch diese ganze Stadt ja zieht, zwischen Tradition. Es wird auch immer wieder gesagt, das ist Tradition, was wir hier machen und all solchen Sachen. Und halt, ja, aber Tradition darf halt auch sich bewegen und auch ein bisschen dynamischer sein. Und wir dürfen auch mal neue Ideen einbringen. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und wie sich das dann da letztlich auch alles entwickelt hat. Ich meine, wir brauchen jetzt hier nicht so groß drum herum reden. Es ist halt ein Slasher, der ist nicht irgendwie großartig mysteriös aufgebaut wie irgendwie Bring Her Back oder Weapons, sondern der Film bedient sich halt schon so den klassischen Tropen eines Slashers. So, und das macht er meiner Meinung nach gut. Er hat eine gute Dynamik so und auch spricht viele Themen einfach an, die auch in die heutige Zeit sehr, sehr gut passen. Und ja, ich mochte den und der hatte auch ein gutes Timing für Humor irgendwie gehabt. So, also da waren schon viele Sachen mit bei, wo ich auch wirklich lachen musste. Weil ich das wirklich witzig fand. So, und der hat sich nicht zu ernst genommen. Ich glaube, viele mögen keine Clowns. So, ich mag keine Clowns. Ich fand den auch echt unangenehm, so. Diese Maske und wie er denn so agiert. Und das hat für mich wirklich, wirklich gut funktioniert. Und der hatte auch so einen leichten Retro-Vibe so insgesamt. Und das mochte ich wirklich gern.
Ich auch, glaube ich, so grundsätzlich. Mich hat das schon ein bisschen genervt, dass halt in dem Moment, wo dann, also ich finde, der Reveal, dass es mehrere Clowns gibt, war für mich zu früh. Da hätte man gerne noch ein bisschen mehr mitspielen können, vor allem, weil das die stimmt. Ja dann doch auch alle eine sehr unterschiedliche Physis haben, ne? Also manche sind größer, kleiner, dicker, dünner. Wenn man sich das so peu à peu für sich selbst hätte erschließen können, hätte mir das deutlich mehr getaugt. So war es dann halt, also wirklich, in dem Moment, wo dann 6, 7 Clowns waren, war einfach klar, okay, das sind halt die und die. Also das ist absolut kein Geheimnis. Der Film probiert es dann aber trotzdem irgendwie noch so aufzubauen, als wäre es, und das fand ich dann so ein bisschen schade, weil ich den Film eigentlich cleverer gehalten hatte, weil gerade, ja, wenn wir sagen, der ist vom Regisseur von Tucker und Dale, der macht es halt cleverer. Also der spielt dann halt schon mit Horror-Klischees, und das hätte ich mir hier dann vielleicht auch ein bisschen mehr gewünscht, dass er mehr damit spielt und dann vielleicht dann der Doppelturn irgendwie kommt oder was ganz anderes dabei rauskommt. Für mich hätte er auch ehrlich gesagt blutiger sein können.
Ja.
Ich mochte die Kills. Ich mochte auch
insgesamt, aber
dass es, also ich finde, es wurden nicht, also von den Teenagern wurden eigentlich keine dummen Entscheidungen getroffen.
Nein, wurden nicht.
Und das fand ich so ein bisschen erfrischend. Ja, also es ist halt nicht so dieses typische, aber teilen uns jetzt in diesem Maisfeld auf und jeder geht in eine eigene Richtung, sondern alles hatte da irgendwie, hat Sinn gemacht, was die für Entscheidungen getroffen haben. Das hat mir als Abwechslung ganz gut gefallen. Was ich ein bisschen schade fand, dass so zwei der besten Szenen im Trailer waren. Das ist einmal das mit dem, wo sie das Telefon nicht bedienen können. Also nicht wissen, wie eine Wählscheibe funktioniert.
Ach so, das war im Trailer sogar, ja? Also das fand ich auch witzig hier.
Also das war auch witzig. Also auch hier diese Mischung hat trotzdem gut funktioniert. Und auch im Moment, der war witzig, aber den fand ich auch creepy. Den hätte man, finde ich, auch noch creepier ausspielen können, ist der Moment, wo sie sich so den Mund zuhalten. Ne? Also zu dritt nebeneinander und dann kommt da diese vierte Hand. Und das war halt leider auch schon im Trailer. Das fand ich eigentlich eine zu starke Szene, als dass ich die im Trailer verbraten hätte, weil auch die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Am Ende ist es dann halt relativ nett. Natürlich lässt der Film sich einen zweiten Teil offen. Wir haben auch gerade gesehen, es gibt, die Bücher ist ja mittlerweile eine Trilogie. Das heißt, wer weiß, was da noch alles auf einen zukommt. Ich glaube, es kommen sehr viele Slasher im Jahr raus. Da ist der auf jeden Fall einer der besseren. Der hat gut unterhalten. Man mochte irgendwie. Es gab halt auch kein richtiges Arschloch unter den Kindern, dass man sagt, okay, der hat es jetzt richtig verdient oder sowas. Klar, die hatten alle irgendwie ihre Macken, aber das war alles irgendwie noch auf einem Niveau, wo ich sage, ach, guck mal, die armen Kinder.
Ja.
Die sterben hier alle. Ja. Mensch, ist doch ärgerlich. Die können gar nichts dafür.
Ja. Zumal du kannst dich ja auch komplett irgendwie in den wiederfinden, so, ne? Also, weil, ja, sie passen irgendwie nicht ins Stadtbild, aber sie haben jetzt ja auch nichts Krasses gemacht. Also ja, ihren Lehrer haben sie verarscht, so, aber es war jetzt auch nichts doll Schlimmes. Also, ich weiß nicht, an der Tafel geschrieben, irgendeinen Scheiß haben wir früher auch, so, jetzt haben sie halt irgendwas ausgedruckt und so, ne? Das sind dann so Sachen, wo ich sage, ja, das hat jeder vielleicht mal irgendwie gemacht. Also ich kann mich davon nicht freisprechen. Und ja, ich habe auch schon mal Alkohol getrunken, wo ich noch keinen Alkohol hätte trinken dürfen, so, ne? Und geklaut habe ich es nicht, aber oder dann hängst du halt irgendwie ab oder keine Ahnung was so. Also ja, das ist den Älteren vielleicht hier und da mal irgendwie ein Dorn im Auge, dass man dann das so bis zu dieser Eskalationsstufe treiben muss. Weiß ich nicht.
Würdest du nicht unterschreiben?
Würde ich nicht unterschreiben, aber wie gesagt, ist ja im Film und ist ja auch okay. Und ich fand es dann insgesamt halt eigentlich einen sehr unterhaltsamen Film so, und das hat für mich sehr gut gepasst. Und wenn da jetzt nochmal wieder eine Fortsetzung kommt und die ähnlich ist, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Also den würde ich mir dann auch safe gerne angucken, die Fortsetzung. So. Also ja. Gerade weil du sagst, also es kommen viele Slasher raus, viele sind auch nicht gut und der ist für mich dann doch schon einer der besseren jetzt so, die rausgekommen sind in letzter Zeit. Ja.
Ich habe sehr lange überlegen müssen, bis ich gewusst habe, woher ich den Sheriff kenne. Ich dachte erst, es wäre hier dieser, wie heißt denn der, Köchner? Oder sowas. Aber dann ist mir eingefallen, na klar, das ist hier der Türsteher. Der Türsteher oder der Barkeeper bei How I Met Your Mother? Der mit dem Toupet.
Ah, der Türsteher, ja.
Der sich ja mit Marshall Nee, er will sich, glaube ich, mit Barney und Ted prügeln, aus irgendeinem Grund, und dann haut Marshall ihn doch einfach um. Das hat sehr lange gedauert, bis da der Groschen bei mir gefallen ist. Und
Jetzt auch erst, als du es sagst, tatsächlich.
Aber er war irgendwie, so das Gesicht, ich habe dann nachher geguckt, ich habe gedacht, bestimmt habe ich den schon in 20 Filmen gesehen, aber ich glaube, das war wirklich so das Einzige, in dem ich den gesehen habe. Also irgendwie, mehr ist mir da nicht aufgefallen. Young Sheldon habe ich nicht gesehen. 10 Folgen hat er da mitgespielt, falls das vielleicht jemand gesehen hat.
Nee.
Und Kevin Durant sehe ich zurzeit auch irgendwie sehr oft.
Das stimmt. Wo habe ich den zuletzt gesehen? Wir hatten auch zuletzt, glaube ich, tatsächlich.
Also er war auf jeden Fall.
Ach, bei Abigail war er mit drin.
Ach, Abigail, ja, klar. Nicht. Abigail ist der mit dem Vampir, ne?
Mit der Ballerina, ja, genau.
Ja. Da hat er nur den Affen gespielt.
Ja, Lock and Key habe ich gesehen vor kurzem mit ihm.
Die nackte Kanone
hat er auch mitgespielt. Ja. Weiß ich gerade gar nicht.
Den habe ich letzte Woche gesehen, kann mich da nicht dran erinnern.
Sig Gustafsson. Weiß ich nicht, wer das sein soll nochmal.
Das ist bestimmt eine sehr wichtige Rolle.
Oder war er der Bösewicht da? Doch, er war doch der Tech-Typ, oder nicht? Bei Die nackte Kanone.
Ach so, natürlich, da hat er so Wasserstoff, also so per, wie heißt das, wasserstoffblonde Haare, gell? Ja, okay, doch jetzt, genau.
Ja, der ist, er erlebt gerade wieder einen kleinen Hype.
Ja.
Nach Resident Evil Retribution wurde es ja auch still. Also.
Unerklärlicherweise eigentlich.
Peak muss man halt mal aufhören. Darum geht's ja. Danach wurde es nur schlimmer mit City of Bones, das wurde abgesetzt, Devil's Knot im Schatten der Wahrheit. Also, na gut.
Swamp Thing.
Fruitvale Station, da haben wir, das war noch, glaube ich, ganz gut.
Da hat er mitgespielt, hä?
Ja, bestimmt so der Polizist gewesen oder so, ne? Oder einer von den Polizisten, ja.
Das finde ich wild. Ja. Also, Silber, der ist fast schon wie Josh Hartnett, wie lange der uns schon begleitet.
Das stimmt.
Officer Caruso. Ja, gut, dann. Klingt zumindest nach Polizist.
Ja. Butterfly-Effekt.
Ach. Aber wahrscheinlich der zweite Teil.
Gespielt. Ach, da hat er Carlos gespielt, ja.
Ja, Carlos ist Butterfly-Effekt.
Sofort drauf gekommen. Also.
Ja.
Es sieht schon sehr südländisch aus, auf jeden Fall.
X-Men Origins Wolverine. Stimmt. Da ist er einer von diesen. Dieser Truppel da mit Deadpool und Will I Am und sowas noch.
Will I Am, ja.
Robin Hood. Stimmt, der mit Russell Crowe, den habe ich nie gesehen. Noah, auch mit Russell Crowe, den habe ich gesehen. Wie spielt er denn da? Ramel. Ja, wer kennt ihn nicht.
Ja.
Also eine sehenswerte Vita.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Aber jetzt haben wir einen Film, wo auch Leute mit einer sehenswerten Vita mitspielen, einer zumindest.
Jo.
Und ganz viele Leute, denen bestimmt noch eine riesen sehenswerte Vita
gegangen wird.
Die eine ganz tolle Vita haben werden. Bin ich mir relativ sicher.
Genau. Welche Zeitform ist das? Ist das Plusquamperfekt gewesen oder sowas?
Das ist eine neue Zeitform, glaube ich.
Okay.
Perfecto. Perfekt.
Ja.
Perfekt. Plusquam. Ist
okay.
2.
Hoch 3. Hoch 2. Ja.
Ja, die Rede ist von The Long Walk. Der jetzt.
Todesmarsch.
Letzte Woche ganz frisch im Kino angelaufen ist. Beziehungsweise, wenn ihr es
hört,
vorletzte Woche, 11.9.
Letzte Woche.
Die neue Stephen King-Verfilmung, beziehungsweise Richard Bachman-Verfilmung, aber wir wissen ja mittlerweile alle, dass Stephen King dahinter steckt. Die zweite Stephen King-Verfilmung dieses Jahr schon, das hat mir Kit neulich geschrieben. Ich hatte überhaupt nicht mehr beschrieben, was die erste war, aber die erste war Good Luck Chuck. Nein, nicht Good Luck Chuck.
Ach ja.
Nein, der Film heißt nicht so, oder?
The Life of Chuck?
Life of Chuck, genau. Good Luck Chuck ist, glaube ich, ein anderer Film. Life of Chuck war ja auch eine Stephen King-Verfilmung.
Ja, ja.
Und bei Stephen King-Verfilmung ist es ja auch oftmals so, entweder sie sind richtig gut oder die sind richtig kacke. Und Life of Chuck fand ich richtig gut. Ja, mal gucken, wie ich The Long Walk fand. Regie von Francis Lawrence. Den kennen wir als Regisseur von Tribute von Panem, Tribute von Panem Teil 2, Tribute von Panem Teil 3, Tribute von Panem Teil 4, Tribute von Panem Teil 5. War das zu viel Tribute von Panem-Film? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat die vier Hauptteile gemacht und das erste Prequel. Ich glaube, beim zweiten Prequel, das jetzt bald kommt, hier irgendwas mit Reaping, da führt er, glaube ich, keine Regie mehr. Ne, genau. Viermal. Ne, Quatsch, er hat nur drei. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat Francis Lawrence damit Erfahrung, wie er Kinder in einem Todesspiel in einer dystopischen Zukunft inszeniert. Und das war für diesen Film vielleicht gar nicht so verkehrt. Denn worum geht's denn? Wir sind in einer dystopischen Zukunft. Das wird, glaube ich, nicht genau gesagt, in welchem Jahr wir uns befinden. Auf jeden Fall geht's den USA mal wieder gar nicht so gut. Finanziell, wirtschaftlich. Und deshalb sagt sich die Regierung, hey, lass doch einfach mal aus jedem Bundesstaat einen Jungen nehmen, 50 an der Zahl, und die mal laufen. Das hört sich ja erstmal gar nicht so schlimm an. Die Krux an der Sache ist, der Gewinner dieses Laufs wird unendlichen Reichtum bekommen und hat einen Wunsch frei. Und weil das so die einzige Möglichkeit ist, für diese Leute ja aus der Armut rauszukommen und sich irgendwie nach oben zu arbeiten, melden sich alle Jungen jedes Jahr freiwillig. Also da wird niemand eingezogen. Das ist nicht wie bei Hunger Games, dass irgendjemand ausgelost wird, sondern man wählt einfach aus den ganzen freiwilligen Meldungen. Und derer gibt es sehr, sehr viele. Ja, warum auch nicht? Ja, es gibt nur eine Krux an der Sache. 49 dieser Jungen werden nicht überleben. Denn es geht tatsächlich darum, die Jungs müssen laufen und laufen und laufen und zwar ununterbrochen. Sie müssen dabei immer 3 Meilen die Stunde, also 4,8 km/h laufen. Wenn sie unter diese Geschwindigkeit kommen, gibt es eine Verwarnung. Wenn sie es doch mal schaffen, eine zweite Verwarnung, und bei der dritten Verwarnung hat man dann noch 10 Sekunden und wird sonst erschossen.
Genau.
Relativ konsequent. Das Ganze wird von Fernsehkameras irgendwie begleitet, wobei das gar nicht so der große Punkt ist. Also es ist nicht so wie bei den Hunger Games jetzt, wo es großes Fernsehen inszeniert wird und das Teil der Handlung ist, sondern ist eher so ein Begleiteffekt. Und von einem Konvoi an Militärfahrzeugen begleitet, die dann eben darauf achten, dass keiner zu langsam wird, keiner die Straße verlässt, weil auch dann ist sofortige Disqualifizierung. Und das bedeutet ebenfalls den Tod. Und dem Konvoi voran sehen wir immer den Major, den sogenannten Major, der quasi zur Personifizierung dieses Long Walks geworden ist. Und ja, alles unter dem Deckmantel der Disziplin. Und wir wollen unserem Land zeigen, was wir erreichen können. Und ja, unter veranscheinigen Argumenten diesen Zug gegen ihn anführt. Der wird gespielt von Mark Hamill. Und ansonsten haben wir da noch einige andere junge Schauspieler, allen voran Cooper Hoffman, Sohn von Philip Seymour Hoffman, den wir schon in Licorice Pizza als Lead sehen durften. Er spielt den Ray Garrity. David Johnson spielt Peter McFries. Er ist Alien Resurrection? War das Alien Resurrection? Mit dem er den Androiden spielt, den Androidenbegleiter von der
genau, Andy oder so, ne?
Oder ansonsten ganz viele junge, unverbrauchte Schauspieler. Ben Wang, Charlie Plummer, um jetzt hier mal einige zu nennen, die ich jetzt noch nicht aus viel kannte. Das eine oder andere Gesicht hat man durchaus schon mal gesehen. Ansonsten haben wir noch Judy Greer, sie spielt die Mutter von Ray, aber auch nur sehr kurz, weil diese Jungs werden natürlich auch auf sich alleine gestellt und müssen da alleine diesen Marsch begleiten. Ja, was wie fanden wir, jetzt mach ich's mal wie du, wie fanden wir denn den Marco? Wie fandest du den Film denn?
Also ich muss ja jetzt erstmal dazu sagen, ich habe den Film im Kino jetzt geguckt, am Wochenende zum Kinofest, ja. Es war relativ voll und er lief dort nur in OV. Es war jetzt tatsächlich das erste Mal im Kino, dass ich einen Film in OV geguckt habe, weil bei mir das ja auch nicht angeboten wird. Und ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen durch an dem Tag. Mir war aber sehr wohl bewusst, okay, ich gucke den jetzt ja in OV. Und dadurch, dass jetzt ja irgendwie 50 junge Männer da dran teilnehmen und alle 50 Jugendlichen auch irgendwie gefühlt ihren eigenen Staat repräsentieren, so hatte ich manchmal das Gefühl, oder vielleicht war es sogar so, waren doch viele verschiedene Slangs so drin. Also ich habe mich manchmal echt schwer getan, die Leute dort zu verstehen, sodass ich nicht hundertprozentig, sag ich mal, diese menschliche Ebene aufgreifen konnte. Mhm. Also weil es geht ja doch ganz, ganz viel um, also letztlich freunden die sich ja da auch teilweise an, so, oder ja doch, eigentlich freunden sie sich da alle an. Also sie haben ja alle das gleiche Ziel irgendwie überleben und auch ihre ganz eigene Motivation, warum sie da teilnehmen und so. Also vieles war klar, aber ich glaube, einiges ist auch ein bisschen auf der Strecke liegen geblieben, leider. Ja, es war ein Wortwitz wegen gehen und egal.
Gut, also ich hab anerkennend genickt, möchte ich hier fürs Mikrofon.
Sehr gut.
Guter.
Und ich glaube, dass der noch mal ein bisschen mehr wirkt, wenn ich den also irgendwie ganz verstehe. Mhm. So, ne? Also ich habe halt, wie gesagt, glaube ich, nicht alles irgendwie mitgeschnitten. Nichtsdestotrotz finde ich so, also finde ich diese ganze Story und Grundprämisse total interessant. Also ja, das macht vielleicht sogar Sinn, irgendwie Francis Lawrence sich zu holen, weil es ist irgendwie auch, also man könnte das auch wie so ein Tribute von Panem irgendwie werten, so, bloß deutlich brutaler.
Ja.
Weil hier sehen wir auch die Morde dann explizit und so, ne? Und ich finde, er geht halt auch ins Detail, so, ne? Also, ja, was machst du halt, wenn du pinkeln musst, so? Was machst du, wenn du scheißen musst, so? Und das sind ja alles so Sachen, die passieren dann auf diesem langen Weg. Und du darfst halt nicht anhalten, beziehungsweise musst halt jedes Mal, wenn du anhältst, fürchten, gleich erschossen zu werden, weil du über die Zeit kommst. Oder, ja, der Muskel macht halt irgendwann zu. Wie geht's dir dann damit? Und all solche Sachen greift der Film ja dann auf. Und das fand ich gut, wie er das gemacht hat. Und wenn ich irgendwie so Punkte hätte, ich fand halt Mark Hamill ein bisschen zu drüber, so irgendwie als Major. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das Buch ist, so. Also ich habe mal so gelesen, also das Buch ist ja noch mal, finde ich, ein bisschen gemeiner sogar insgesamt. Also die müssen noch schneller laufen, als dass sie es hier im Film machen.
Da sind sie bei 4 Meilen pro Stunde, glaube ich, gell?
Ja, 4 Meilen pro Stunde und es sind 100 Kinder, wenn mich nicht alles täuscht. Und eigentlich auch noch jünger. Also wir haben ja hier ja einmal oder so wirklich einen jungen Mann irgendwie, der sie so ein bisschen anlügt. Ja, ich bin schon 18 so ungefähr, aber das wissen wir, glaube ich, alle, dass der da noch keine 18 ist. Ne, und umso jünger die Leute ja sind, umso fieser ist es ja dann auch insgesamt einfach, wenn man junge Menschen dann sterben sieht, so, ne? Aber ich fand, es war halt eine gute Mischung aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Charakteren und was passiert halt eben, wenn du auch mal Konflikte in der Gruppe hast, so wie mit dem, wie heißt der, Gary Barkovich, der ja auch dann mal einen Konflikt hat und dann mit den Folgen dieses Konfliktes dann ja auch letztlich leben muss. So.
Ja.
Ne? Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut, wie dieser Film damit umgeht. Und für mich, glaube ich, hätte der Film sogar noch länger sein können, so von der Laufzeit her. Ich glaube, da wäre nicht viel verloren. Also man hätte dann noch mal mehr irgendwie mitnehmen können.
Von der Laufzeit her.
Ach so, oh ja, ja. Oh.
Der war doch gewollt, Marco.
Der war doch gewollt, der war tatsächlich diesmal nicht gewollt. Nee, aber der hätte halt länger sein können irgendwie. Mhm. Das Ende, also irgendwie, ja, es war abzusehen, worauf das Ende hinausläuft natürlich so, das war auch okay. Und ja, es war okay, vielleicht weil eben vielleicht ich nicht alles irgendwie mitnehmen konnte, vielleicht blieb dieser emotionale Kick so ein bisschen bei mir aus, aber da hätte ich mir vielleicht eher nochmal so ein bisschen mehr Emotionalität so für mich gewünscht. Mhm. So, vielleicht kommt das nochmal, wenn ich mir den nochmal angucke, und ich werde mir den definitiv nochmal angucken, ob dann im O-Ton mit Untertiteln dann oder im Deutschen, das entscheide ich dann irgendwie, aber ich möchte mir den definitiv nochmal angucken, weil ich den doch sehr gut fand und nochmal jetzt alles irgendwie aufsaugen möchte, was ich nicht mitgekriegt habe. Ja.
Okay. Finde ich witzig, weil wir so komplett unterschiedliche Kinoerlebnisse hatten. Ich war alleine im Kino. Also der komplette Saal war leer. Das hat mich dann doch irgendwie sehr gewundert. Gut, es war der Release-Tag, ja. Es war irgendwie 21 Uhr und ich habe auch in der OV gesehen, beziehungsweise mit Untertiteln.
Ach nee, die waren bei mir nicht drin.
Ja, das ist dann halt, ja, ich glaube, das ist schade, dass das bei dir dann so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist und nicht angekommen ist. Ich kann das nachvollziehen, weil es wird dann halt auch mal undeutlich und ein bisschen genuschelt. Da sind die Untertitel halt eine große Hilfe. Wo sie leider keine Hilfe waren, war beim ständigen Umrechnen. Jedes Mal, wenn da die neue Meilenanzahl immer im Kopf gerechnet, denke ich mir, ja, da hätten sie doch auch Untertitel für Kilometer machen können.
Ja, das stimmt.
Und ich dachte mir, wie viel, das ist unmöglich, was ich gerade gerechnet habe. Aber es waren ja auch unmögliche Strecken, die sie da gelaufen sind. Mhm. Also mich hat der Film ganz kalt erwischt. Weil was habe ich da erwartet, als ich hier Francis Lawrence gelesen habe? Da dachte ich halt, ja, okay, das wird halt ähnlich wie Hunger Games. Mhm. Das ist dann relativ schnell klar, nämlich als der erste Junge stirbt, das ist, wie heißt der, Roman Griffin Davis? Das ist hier der Kleine, der bei Jojo Rabbit in Jojo gespielt hat. Er ist ja der Erste, der erschossen wird. Und
ach so.
Denn, ne, ja. Man ist das ja so gewohnt, er bricht dann da zusammen, weil er hat einen Krampf, glaube ich. Ja. Und kann da nicht mehr weiterlaufen. Ja, und dann wird das Gewehr in den Kopf gehalten und dann wird abgedrückt und dann schneidet dieser Film nicht weg. Sondern wir sehen, wie diesem kleinen Jungen das Gesicht weggeschossen wird.
Ja.
Und da war ich erstmal baff und dachte mir so, okay, what the fuck? Was gucke ich hier an? Und das hat nicht aufgehört. Dieses ständige, man wird dauerhaft daran erinnert, was man hier gerade guckt und was die Endkonsequenz von diesem Rennen ist. Nämlich, dass 49 dieser Jungen sterben werden, auf grausamste Art und Weise. Unter wahnsinnigen Umständen wird einer nach dem anderen erschossen werden. Mhm. Im besten Fall. Und der Film zwingt einen hinzusehen, auch bei Sachen, die man gar nicht so unbedingt sehen will. Du hast es schon angesprochen, ne? Irgendwann muss man auf Toilette gehen, irgendwann muss man einfach kurz stehen bleiben, die Hose runterziehen und hoffen, dass man innerhalb der 30 Sekunden sein Geschäft verrichten kann. Das zeigt der Film. Der Film zeigt auch, wie sich jemand beim Bergauflaufen den Knöchel bricht und danach noch irgendwie 100 Meilen mit gebrochenem Knöchel weiterläuft und dieser Fuß quasi in einem Winkel absteht am Schluss. Ja. Wie man einen Fuß nicht sehen möchte.
Nein.
Genau. Das Perfide an diesem Film ist, man lernt viele dieser Jungs mögen. Weil sie untereinander auch diese Freundschaften schließen. Und so wie es den Jungs eigentlich klar ist und sie es verdrängen, ist einem auch klar, die müssen sterben. Anders wird dieser Film nicht ausgehen. Der Großteil dieser Jungen wird sterben. Und je mehr Zeit wir mit ihnen verbringen, umso trauriger wird es dann auch. Weil, also ich war tatsächlich krass investiert, auch so auf der menschlichen Ebene. Gerade als dann Hank zum Beispiel stirbt und noch nach seinem Freund ruft, der dann nochmal zu ihm hingeht und probiert, ihm weiterzuhelfen. Boah, das fand ich heftig, als Ray seine Mutter sieht und erstmal stoisch an ihr vorbeiläuft und sagt, ja, servus, hi, danke, dass du da bist und dann doch zusammenbricht. Mhm. Generell auch diese Kameradschaft, die in diesem Film gezeigt wird. Ja? Die Jungs, die sich gegenseitig in den Arm nehmen, damit der eine beim Laufen irgendwie schlafen kann. Weil wir reden hier halt nicht davon, dass die 2 Tage laufen, sondern am Schluss sind es, glaube ich, 5 Tage. Und es gibt keine Verschnaufspausen. Es gibt kein, wir schlafen jetzt, wir halten an, sondern wir laufen durchgehend. Und das fand ich so krass. Und irgendwie kann man trotzdem mit jedem dieser Jungen mitfühlen und man hat Mitleid mit jedem Einzelnen von denen. Egal, ob es jetzt der Typ ist, der eigentlich wirkt, ne, als wäre es für ihn, ja, wie sagt man das jetzt, ohne da jetzt irgendwie, er wirkt halt wie so dieser Militärdude. Also er wirkt wie diese, in den Hunger Games haben wir ja diese Karrieretribute, ne, die ihr ganz Leben aufgetreten werden, das zu machen. Und so ähnlich haben wir einen ja auch hier. Aber auch der bricht dann ja irgendwann so aus seiner Fassade raus und man merkt, dass da viel mehr dahinter ist. Genauso Barkovic, wir sind schon angesprochen, der ja durch seine Provokation dann auch irgendwie dazu führt, dass einer der Jungs stirbt und man relativ schnell merkt, er wollte das nicht. Und er war sich seiner Aktion vielleicht auch gar nicht so bewusst, weil auch er seine eigenen Dämonen hat. Und auch er will dann am Schluss einfach nur in die Gruppe integriert werden und auch sein Ableben fand ich brutal.
Ja, auch krass.
Tragisch und traumatisch und also der Film hat es wirklich geschafft, mich 108 Minuten hat sich wirklich angefühlt wie eine Dreiviertelstunde, die sind im Flug vergangen. Obwohl wir relativ lange Einstellungen haben und relativ lange Szenen, an denen wir auch dranbleiben. Das finde ich auch so ein gutes Mittel. Also wir kriegen den Schnitt manchmal nicht geschenkt, den wir uns irgendwie erwünschen. Wir wünschen uns, dass diese Szene jetzt endet und dass es weitergeht, wir auf die nächste Szene kommen. Und das zeigt uns der Film oftmals nicht. Und ja, also wenn ich was kritisiere, so das Ende, ich habe gelesen, wie das Buch ausgeht. Ist ja nur marginal anders. Das hat mir eine Idee besser gefallen, wenn das noch so ein bisschen mehr rauskristallisiert worden wäre, warum er das macht, was er jetzt macht, nämlich, ne?
Ja.
Und ja, Mark Hamill, es war halt so, der war halt böse, um böse zu sein. Auf der anderen Seite denke ich mir, braucht der mehr Tiefe? Weiß ich nicht. Aber es war, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Dass, du hast ja gesagt, er war es manchmal zu drüber, oder?
Ja, fand ich irgendwie, aber ja, so wird er ja wahrscheinlich auch im Buch irgendwie dargestellt sein. So. Also, und es geht ja auch darum, die Jungs irgendwie auf seine Art und Weise anzufeuern, ne? Also was anderes ist es ja nicht. Also er versucht, also es soll ja dem zerstörten Amerika, sage ich jetzt mal so, ja auch irgendwie Hoffnung schenken und sie selber können ja auch sich belohnen, indem sie diesen Todesmarsch dann ja gewinnen und so. Und da versucht er natürlich ja auch irgendwie eine gewisse Motivation zu generieren. Ich fand's gut, dass er relativ, also dass er nicht so oft einfach da war. Ne? Also er war ja auch sehr, 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 sehr knapp eingesetzt einfach. Und es war okay. Ich fand's dann halt manchmal irgendwie so, ja, ach komm. Also ja, deine Stimme ist halt mega einfach so in der Situation. Aber ich hätte dich jetzt auch nicht gebraucht. Irgendwie wirkst du manchmal so ein bisschen wie so ein Fremdkörper dann da so in diesem ganzen Ensemble dann da, was da gerade so ist.
Also für mich hätte es die Figur auch nicht wirklich gebraucht.
Nee. Also vielleicht zum Anfang so ungefähr, ne? Und dann bitte mach.
Genau so.
So als diese Einleitung, die Regeln erklären und so. Das hätte vermutlich sogar gereicht.
Ja.
Und dann lass die Dynamik den Rest irgendwie erledigen. So.
Aber ich fand es halt, also schauspielerisch, also von den Jungs, das war
super.
Also wirklich.
Es sind halt wirklich alles Jungschauspieler, die wirklich auch alle vermutlich einen krassen Karriereweg gehen werden, ne? Ob das der Hoffmann ist, der, wie heißt der?
David Johnson?
Ja, der sowieso, der war auch richtig toll. Wo bin ich denn jetzt hier? Wen wollte ich den? Gut, Charlie Plummer haben wir schon oft jetzt gesehen. Ben Wang hat ja jetzt hier in diesem Karate-Kid-Film ja auch eine Rolle und so. Und ich glaube, die werden alle irgendwie mehr oder weniger eine gute Karriere machen und haben sich jetzt hier noch mal mehr empfohlen. So. wenn sie es nicht so halt sowieso schon gemacht haben. Und den Garrett Waring, den kannte ich jetzt gar nicht zum Beispiel. Hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Also ich bin auch sehr, bin positiv überrascht auf jeden Fall von dem Film. Ich habe, so wie du, auch eigentlich gar nichts erwartet. So, und habe mich dann doch gefreut, dass das auf seine Art und Weise ein sehr unterhaltsamer Film einfach war. So, genau.
Also ich, ja, ich bin voll dafür, gib dem nochmal irgendwie eine Chance. Guck ihn dir mit Untertiteln
an. Ja, werde ich. Also ich fand ihn ja trotzdem sehr, sehr gut. Ne? Wie gesagt, ich glaube halt, vieles ist irgendwie nicht so hundertprozentig bei mir einfach angekommen. Und so wie du sagst, bei Du warst alleine, ich war ja zu diesem Kinofest, ne, wo dann die Karte 5 Euro gekostet hat. Erstmal war das Kino sowieso sehr voll. Also das gesamte Kino, ich weiß gar nicht, was noch lief, wo die Leute reingelaufen sind. Und aber auch die OV-Vorstellung war dann relativ voll. Du hast dann aber gemerkt, so, ja, okay, einige sind dann auch gleich gegangen. Ich glaube, die haben das nicht gewusst, dass der OV ist. Und manche sind dann gleich gegangen, als es anfing. Okay, ist ja Englisch. Ja gut, dann gehen wir mal. Und manche sind mitten im halben Film gegangen, wo ich mir denke, ja okay, dann hättest, also allein aus den Bildern heraus hättest du ja doch irgendwie einen Kontext erschließen können. So, dann guck ihn doch zu Ende.
Die werden sich gedacht aber haben, ja, für einen Fünfer.
Ja, genau, Fünfer so ungefähr. Nicht so für Fünfer gehen wir mal rein. Und oder die anderen haben halt noch ihre Cola wenigstens ausgetrunken und sind dann erst nach Hause gegangen oder so, ich weiß es nicht. Aber es waren doch relativ viele dann auch da, die sich den Film dann so angeguckt haben und ja. Ja, und letztlich, also dieses Kinofest für den Fünfer, ich glaube, würden Kinos das viel öfter machen, ich glaube, die würden, also was da ja dann auch an Popcorn und Getränken dann über den Tisch geht, so, macht das doch einfach öfter, dann seid ihr wieder, ist wieder mehr los im Kino, ist auch schön. Also meistens.
Ich hab's
wenn das Publikum angenehm ist, sagen wir es mal so.
Das ist es halt immer. Ja. Ich habe mir dann auch überlegt, gehe ich jetzt zum Kinofest in Conjuring 4? Dann dachte ich mir so, oh nee.
Ja. Nee. Nee, ich glaube das nicht. Ja, es ist halt, da musst du halt einen anderen Film nehmen, so der ein bisschen spezieller ist.
Ich habe mir dann überlegt, ob ich ins Kanu des Manitou soll. Weil ich mir dachte, na komm, Wenn du ihn dir anguckst, dann schon Fünfer, dann gibst du nicht so viel Geld aus, aber ich hatte überhaupt keinen Bock. Ich habe dann, das habe ich mir dann gar nichts angeguckt.
Ja. Ich finde es auch schade. Ich habe auch lange überlegt, ob ich ins Kino gehe.
Gab es bei euch dann irgendwelche Special-Dinge?
Weil bei ich uns war ja dann,
vor 2 Jahren, da lief der Weiße Hai, da lief E.T., da lief Avatar, der erste nochmal im IMAX. Und das fand ich dann halt cool, dass man das auch noch so ein bisschen nutzt. Und das war jetzt aber letztes Jahr auch schon überhaupt nicht mehr so. Das finde ich dann so ein bisschen schade.
Nee, ich war in Neumünster im Kino diesmal, weil ich den nächsten Tag ein Seminar gegeben habe. Deswegen weiß ich gar nicht, was bei mir im Kino los war, aber ich glaube nicht, dass da was Sonderdings war. Und in Neumünster war auch keine Sondervorstellung, glaube ich, von irgendwas. Du hättest ja 22 Bahnen angucken können. Der soll ja tatsächlich auch ganz gut sein.
Ja, ich glaube, der interessiert mich gar nicht. Also, ja, ich habe jetzt auch schon viel davon gehört, aber irgendwie.
Oder der deutsche Oscar-Beitrag, irgendwas mit im Schatten oder so, der Sonne oder sowas.
Ich kann mich aktuell irgendwie nicht so richtig aufraffen. Ich war jetzt wieder häufiger im Kino, aber also der nächste, den ich mir halt auf jeden Fall angucken will, ist One Battle After Another, der neue PTA.
Ja.
Honey Don't, finde ich, sieht irgendwie interessant aus.
Aber ich habe von vielen gehört, er hat das im Titel, was man machen soll. Don't. Ja. Deswegen,
also lieber nicht.
Ja, so habe ich schon gehört. Weiß ich nicht, aber ich habe selber nichts davon gesehen. Also ich werde Jujutsu Kaisen, wollte ich sagen. Ich werde mir Demon Slayer angucken im Kino. Ich habe alle Staffeln jetzt durchgeguckt und ich bin Fan. Leute, was soll ich sagen?
Oh, aber unser Kino hat da jetzt heute nochmal eine Warnung rausgegeben. Irgendwie unter 18 nur in Begleitung der Eltern, gell? Irgendwie sowas. Ist der ab 18?
Demon Slayer ist ab 18, ja?
Krass. Also auf jeden Fall haben die eine Anleitung, mit welchem Alter man den angucken darf und wann nicht. Ganz, ganz wild. Das machen die manchmal, wenn dann irgendwelche Leute meinen, sie müssen in diese Filme reingehen.
Ja, das Ding ist, also auf Crunchyroll läuft er auf 16 plus, also auf, als ab 16 plus immer diese ganzen Folgen, die meisten Folgen. Und der ist auch recht brutal auf jeden Fall. Und meine Tochter möchte es ja auch gucken. Und ich sage immer, nee, das lassen wir. Und das ist halt schon auch bei jüngeren Kindern tatsächlich ein großes Ding, dieses Demon Slayer. So. Ja.
Aber wo kommt deswegen das dann her, wenn sie es... Also, die gucken es alle illegal.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Die gucken es illegal. Diese illegale Kinder. Sachen sind verboten. Ja. Wir haben früher auch nichts geguckt, was illegal ist. Keine Horrorfilme.
Freddy vs. Schon Jason.
Mit 10 oder so.
Dann eingekackt. Ist nie passiert. Nee.
Nie passiert. Sehr gut. Ja, also The Long Walk, Todesmarsch. Auch eine Empfehlung. Also letztlich, glaube ich, haben wir heute 4 Filme mitgebracht, die irgendwie mehr oder weniger, die meisten sogar mehr als weniger, eine Empfehlung von uns ausgesprochen bekommen haben. Und
ja, ich würde sagen, The Long Walk ist so der, den ich allen empfehlen würde. Und die anderen drei würde ich dann schon. Also ich glaube, The Long Walk kann ich sagen, egal, guckt euch den an. Bei den anderen sage ich, klar, wenn du Slasher magst, guck dir Clown and Caulfield an.
Genau.
Wenn du irgendwie so Mystery-Horror magst, weil ich weiß, dass Weapons nicht für alle ist, Bring Her Back ist nichts für alle. Aber The Long Walk finde ich der
ich glaube auch.
Da macht man nichts falsch mit.
Nee, ich glaube, auf den könnte man sich einigen, wo man sagt, so, ja, dann den gucken wir uns heute auch mal in der Gruppe an, wenn der mal irgendwie so im Streaming ist oder keine Ahnung was. Und da gehe ich auch voll mit, dass der so der publikumfreundlichste Film ist. Mhm. So, genau. Nee, und ja. Sind schon alles richtig gute Filme gewesen heute und hoffentlich für euch da draußen auch eine richtig gute Folge und das dürft ihr uns dann auch gerne sagen oder lasst es einfach bleiben. Ist okay. Solange ihr nächste Woche wieder einschaltet, reinhört, runterladet, wie auch immer ihr uns konsumiert und wir freuen uns auf nächste Woche.
Achso, übrigens, wir haben getauscht. Eigentlich hätte diese Woche eine reguläre Folge kommen sollen. Erklärt alles nächste Woche. Ihr habt's, also spätestens jetzt habt ihr es gemerkt.
Genau.
Und falls ihr doch die große Lauffilm-Rankings machen sollen, dann gebt uns auch gerne Bescheid.
Auch das gerne als Rückmeldung. Genau. Fabian, vielen Dank, dass du dich wieder mit mir gegruselt hast. Und gerne. Mal gucken, was wir das nächste Mal machen werden.
Wir finden bestimmt wieder was.
Genau. Und bis dahin gruselt euch da draußen nicht zu sehr. Es kommt ja bald Halloween und so. Wir hören
stimmt.
uns.
Stimmt.
Oh. Genau. Ja, ja. Dann tschüssikowski.
Bis dann. Ciao, ciao.